Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Sergio, jetzt ist deine Mama nicht da, aber deine Oma ist es da, gell? Liebe Oma Arevalo, dein Enkel Sergio ist ein großer Segen für uns. Gisela, herzlichen Dank für die wunderschönen Blumen, für das wunderschöne Gesteck. Was ist denn das mit den Früchten da drin? Quitten, so schön. Und was die noch gehalten haben da bis daher, super. Adnan, herzlichen Dank für die wunderschönen Räume. Also so ein Segen. Und Herr, wir befehlen sie dir an und mögest du Freude haben mit diesen wunderschönen Räumen. Dir zur Ehre, wollen wir es auch nutzen. Das ist einfach schön. Ihr Lieben, ich freue mich. Ich möchte auch kurz, bevor wir einsteigen ins Thema, noch was lesen. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. In Christus Jesus haben wir Leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Und gerade in Anbetracht des Themas, das wir jetzt die letzten Sonntage gehabt haben und auch heute haben, möchte ich einfach einmal das vorlesen. Das sage jetzt nicht ich, ich lese nur vor, was der Paulus an die Christen in Thessalonich geschrieben hat. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Da freuen wir uns drauf. Haltet Frieden untereinander, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Ich glaube, da gibt uns der Paulus eine sehr gute Anleitung zum Leben in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir aufeinander Acht haben sollen, wie wir einander ermahnen und trösten und ermutigen sollen. Vater im Himmel, ich bete in Jesu Namen zu dir und bringe die ganze Gemeinde vor deinen Thron und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt jedem Herzen begegnest, dass jede Sorge jetzt abfallen muss, dass jede Furcht, jede Angst abfallen muss. Vater, dass du durch deinen Geist in uns Zuversicht ausbreitest, dass wir Zuversicht haben, dass wir Freude haben, dass wir dich loben und ehren wollen. Und ich bitte dich, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist und jetzt sensibel machst, damit wir dein wertvolles Wort hören dürfen und dass neues Leben in uns entsteht, dass unsere Herzen getröstet sind, gestärkt, gegründet und ermutigt sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Frank, wir legen los. Ich möchte kurz nochmal die Übersicht zeigen. Die Bibel spricht von Gaben. Um welche Gaben geht es da? Also ich muss heute mit dem Frank ganz hauteng arbeiten. Ich habe meine Fernbedienung zu Hause gelassen, aber der Frank, der ist höchst aufmerksam. Um welche Gaben geht es da? Hat jeder eine Gabe und geht es dabei um natürliche oder geistliche Gaben? Das war unsere erste Frage und die haben wir als erstes beantwortet. Die zweite Frage war, welche Gnadengaben gibt es? Wofür sind diese? Und wer erteilt sie? Und jetzt heute haben wir die Frage, wie kann ich unterscheiden, ob der Heilige Geist wirkt oder ein Irrgeist der Finsternis? Das ist, die Frage ist nicht so ohne, warum. Wir werden gleich sehen, wie sehr uns die Bibel davor warnt, dass wir auf einen Geist der Finsternis achten oder darauf hereinfallen. Ich möchte noch ein Erlebnis von gestern abends kurz erzählen. Ich war mit meiner Frau beim Essen gestern bei unserem Lieblingsitaliener. Und der Chef von dort, der hat hier schon auf uns gewartet. Wir haben kaum den Raum betreten, stürzt er schon her zu mir und sagt, jetzt wollen wir gleich den Herrn Thalhofer fragen. Der ist hier der Spezialist, der Profi. Herr Thalhofer, wie ist es? Wir waren jetzt auf einer Beerdigung. Da ist die 15-jährige Tochter eines Freundes von uns, einer Familie, gestorben. 15 Jahre. Da hat er statt so einem Sterbebild hat er so ein richtig schönes Prospekt mit den Fotos von dem jungen Mädchen, voll im Leben, vital, stirbt die. Und er sagt, die ganze Familie, die möchte mit Gott und mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Die treten aus der Kirche aus. Der Pfarrer ist unter der Beerdigung abgehauen, der hat seine Grabpredigt gar nicht mehr zu Ende geführt. So frustriert, so enttäuscht sind sie über Gott. Und wenn wir jetzt Folgendes nicht verstehen, dann könnte es sein, dass es uns auch so passiert. Und ich habe gesagt, du musst Folgendes verstehen. Es gibt zwei Reiche in diesem Universum. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes. Und der Satan ist der Fürst dieser Welt. Diese Welt ist eine gefallene Welt. Gott hat dieses Universum geschaffen, der Autorität Adams anbefohlen, und er hat es dem Teufel übergeben. Der Teufel ist jetzt der Fürst dieser Welt. Und wir leben in einer gefallenen, in einer von Gott verfluchten Welt, wo der Teufel höchstpersönlich Fürst und Gott ist in dieser Welt. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir einen Trost, weil es ein Reich des Lichtes, ein Parallelreich gibt. Und der Teufel kann nur so lange wirken, wie Gott es zulässt. Und das habe ich mir erklärt. Klar, der Schmerz ist tief, aber das ist die Wahrheit. Und wir können nur so mit solchen Situationen umgehen, wenn wir die Wahrheit kennen. Weil sonst würden wir auch fragen, wo ist Gott? Wieso lässt Gott das zu? Ja, weil die Menschen das Kreuz aus den Schuldzimmern verbannen, weil die Menschen Gott aus ihrem Leben verbannen, weil die Menschen für alles Zeit haben, bloß nicht für Gott. Und darum muss Gott es zulassen, weil wir zu seinem Ebenbild geschaffen sind, eben einen Willen, mit dem wir auch unabhängig von Gott agieren können. Das ist der Punkt. Okay, das nur so für uns zur Information, zum Trost, wenn in deiner Umgebung sowas passiert, damit du auch da die richtigen Antworten hast, weil das ist wirklich nicht so einfach. So, wie kann ich unterscheiden, ob der Heilige Geist wirkt oder ein Geist, Irrgeist der Finsternis? Und schließlich die vierte Frage dann, ich habe mich mit Adnan darauf geeinigt, er wird diese Frage behandeln nächsten Sonntag, wann, welche, wofür und wie viele Gaben bekommt ein Christ? Wann, welche, wofür und wie viele Gaben bekommt ein Christ? Eine sehr interessante Frage. Und ich freue mich heute schon auf nächsten Sonntag auf diese Antworten, weil das interessiert uns natürlich alle sehr. So, ich möchte, bevor wir einsteigen heute, kurz wiederholen die Frage 2, damit wir in etwa auf dem gleichen Level sind. Welche Geistesgaben gibt es und wofür sind diese und wer erteilt die? Das war die Frage letzten Sonntag. Kurze Wiederholung zur Antwort zur Frage 2. Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass es viele geistliche Gnadengaben gibt. Geistliche Gaben oder Gnadengaben, die Schrift meint ein und dasselbe damit. Zunächst aber ist es wichtig, genau darauf zu achten, was uns die Heilige Schrift vermittelt. Insbesondere der Apostel Paulus erklärt uns das im 1. Korinther 12 in der Einleitung in den Versen 4 bis 6, was aber nicht so leicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Da müssen wir genau hinschauen und schauen, was meint er jetzt. Er sagt Folgendes. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen oder Kräften, wie es auch übersetzt wird. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Es ist ein Gott, der mit dem Sohn und durch den Geist wirkt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und da erinnern wir uns an die wunderschöne Botschaft vom Adnan, vom Haupt und vom Ausführenden. Und es hilft uns hier in diesen Situationen sehr stark, das zu unterscheiden. Hier müssen wir uns erinnern an die fundamentale Wahrheit, dass nämlich vom Vater alles ausgeht, der mit dem Wort Jesus in der Kraft seines Geistes alles in allen wirkt. Also alles geht vom Vater aus. Wir erinnern uns, wo Jesus auf dieser Erde war, hat nichts ohne den Vater getan. Der Vater hat durch den Sohn gewirkt in der Kraft seines Geistes. Das ist das Wirkungsprinzip, das ist die Wirkungskette. Vom Vater über den Sohn durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das verstanden haben, gibt es große Verhaltenssicherheit. Da der Heilige Geist ja der Geist des Vaters und des Sohnes ist, und der Vater und der Sohn eins sind, handeln und wirken beide durch den Heiligen Geist, durch ihren Geist. Interessant ist nun in diesem Zusammenhang, dass alles, nämlich Wirkungen oder Kräfte, vom Vater ausgehen. Aber in den Dienst beruft der Sohn. In den Dienst beruft der Sohn. Auch natürlich im Auftrag des Vaters. Aber der Sohn beruft in den Dienst. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt zu seinen Jüngern, sondern ich habe euch erwählt. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, da staunst du Gott, gell? Da bist froh, ich habe Jesus in mein Herz eingeladen. Welcher Irrtum. Du hast nicht Jesus in dein Herz eingeladen und er segnet jetzt dein altes egoistisches Leben. Du hast Jesus dein Leben übergeben. Dein Leben gehört jetzt Jesus. Hör auf mit diesen Phrasen. Das ist nicht die Wahrheit. Du hast Jesus in dein Herz eingeladen. Wie lieb, wie schön. Nein, du hast Jesus dein Leben übergeben. Er ist jetzt der Herr deines Lebens. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch gebiete. Er ist der Herr deines Lebens. Und Jesus und süßer Jesus hin und her. Er ist der Herr Jesus. Er ist der König. Er ist der König der Könige. Und du hast dein Leben an Jesus übergeben. Das ist die Wahrheit. So, ganz kurz noch zusammengefasst. Dazu kann uns die nachfolgende Grafik hilfreich sein. Und zwar, wir sehen hier einerseits den Vater, Gott der Vater, und er wirkt alles. Daneben sehen wir Gott den Sohn, der in die Dienste beruft. Und schließlich sehen wir den Heiligen Geist, der Wirkungen und Dienste wirkt. Und zwar in uns. Soweit die Wiederholung zum letzten Sonntag, dass alle da beieinander sind. Und auf diesem Fundament wollen wir jetzt weitergehen. Weiter geht's. Jetzt kommt die Frage 3. Wie kann ich unterscheiden, ob der Heilige Geist wirkt oder ein Irrgeist der Finsternis? Die Antwort zu dieser Frage 3 schaut folgendermaßen aus. Die Bibel spricht deutliche Warnungen bezüglich der Mächte und Verführungen durch die Geister der Finsternis aus. Was reitet sie ja immer drauf rum auf diesen Dingen? Weil die Bibel deutliche Warnungen ausspricht und weil wir das Problem heute sehen, ganz eindeutig in diesen letzten Tagen, wie die Heilige Schrift sagt. Die abgefallene Kirche. Wir sehen ja nicht, dass es besser wird. Wir sehen ja, dass die Menschen immer gottloser werden, immer schrecklicher. Die Gewalt und der Horror nimmt zu. Die abgefallene Kirche und die herausgerufenen Ekklesia, die aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dieser Welt herausgerufen sind, errettet sind. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Liste des Teufels bestehen könnt. Verstehen wir hier? Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit wir uns verteidigen können, damit wir bestehen können gegen diese Liste des Teufels. Wir führen keinen Angriffskampf. Wir führen einen Verteidigungskampf. Das müssen wir ganz tief verstehen. Wir bekämpfen nicht den Fürst dieser Welt. Wir verteidigen uns
sodass wir ihm widerstehen können, gegen die Listen des Teufels bestehen können. Hier steht nichts vom Angriffskampf. Hier steht nicht bloß das Halali gegen die geistlichen Finsternismächte. Hier steht, damit ihr bestehen könnt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. In der Regel benutzt dann Gott deine Frau oder deinen Mann, um dich tief zu verletzen. Aber du hast nicht den Auftrag, gegen deine Frau zu kämpfen oder gegen deinen Mann, sondern du musst den bekämpfen, der diese arme Seele benutzt, um dich zu verletzen. Der Teufel, der dahinter steht, wie beim Wilhelm Tell, 5 cm über den Kopf schießen und den treffen, der wirklich dahinter steckt, den Fürst der Finsternis, der diese arme Seele, deine Frau oder deinen Mann benutzt, um dich ganz tief auszunocken. Gegen Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und das müssen wir den Menschen sagen, warum lässt Gott das zu? Weil wir Weltbeherrscher der Finsternis haben. Weil der Mensch die Autorität und die Vollmacht über diese Welt dem Teufel übergeben hat. Und solange darf der Teufel regieren, wie Gott es ihm zulässt. Aber Christus ist für dich und mich gestorben. Und wenn du das glaubst, dass die Strafe auf ihm liegt, uns zur Gerechtigkeit, dann bist du herausgerufen. Dann kann Gott dich beschützen. Aber du musst auch was tun. Du musst die Waffenrüstung anziehen. Du bist beteiligt an diesem Kampf. Und wenn deine Waffenrüstung noch schön im Schrank hängt und keine Beule und keinen Kratzer hat, dann nimm sie mal raus und geh mal richtig in den geistlichen Kampf. Auch für deine Geschwister. Widerstehe dem Teufel. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn wir den Sinn dieser Aussagen verstehen, gegen die Listen des Teufels bestehen und uns die Waffenrüstung anschauen, die müssen wir uns gleich anschauen. Wie schaut denn die Waffenrüstung aus, die geistliche, die der Apostel gleich danach aufzählt in Epheser 6 und darstellt, dann erkennen wir, dass es nicht um einen Angriffskampf in der geistlichen Welt geht, sondern um einen Verteidigungskampf. Seht zu, dass ihr steht. Wer steht, der achtet darauf, dass er nicht falle. Seht zu, dass ihr stehen bleibt. Das ist wichtig, weil der Teufel wird uns natürlich umhauen wollen. Das ist wie beim Fußball. Ja? Wenn du am Ball bist, kommt der Gegner und möchte dich ausnocken. Die Bibel spricht also deutliche Warnungen aus. Schauen wir uns die nächste Warnung an. Es geht darum, dass wir im Glauben und in der Wahrheit durch folgende Ausrüstung oder Rüstung den Angriffen der Finsternismächte gegen unseren Stand in Christus widerstehen. Also geistliche Mächte wollen uns aus der Position, die wir in Christus Jesus haben, herauskicken, wollen uns aus diesem Schutzraum, den Jesus Christus durch sein Blut für uns aufbaut, für uns, unsere Familie, unsere Arbeitsstelle und so weiter, möchte er uns da herauslocken. Aber er hat nicht die Autorität, das zu tun. Nur du kannst es machen. Wie der Adnan sagt, mit dem ewigen Heil verlieren, niemand kann dich aus dem Bus herausreißen, auf der Fahrt von heute in die Ewigkeit. Niemand kann dich herausreißen, keiner kann dich aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Aber du kannst aussteigen. Und das weiß der Teufel. Und darum möchte er, dass du aussteigst. Er möchte, dass du das alles in Frage stellst. Dass du es nicht mehr glaubst. Dass du sagst, ach, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, ob der Bus wirklich in die Ewigkeit fährt. Ich steige jetzt mal aus und lebe mein Leben. Das möchte der Teufel. Und da gibt es Tiefschläge, Magenschwinger, Uppercuts, alles gibt es da. So, lass uns diese Waffenrüstung anschauen. Ich habe es komprimiert zusammengefasst. Du kannst es gerne im Epheser 6 selber nachlesen. Aber es geht um unsere Waffe der Gerechtigkeit. In Christus Jesus sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Du und ich, wir sind elende Sünder. Aber er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es gibt nur eine Gerechtigkeit vor Gott. Die ist die in Christus Jesus. Wir sind Sünder. Wir haben nichts verdient und gar nichts. Wir können auch nichts. Aber er hat uns das geschenkt als Gnadengabe.
Verkündigung. Das heißt also, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, predigen wir auch zu uns. Ich nehme wahrscheinlich am meisten immer mit bei so einer Predigt, weil ich mich gut vorbereiten muss, das Wort Gottes reden. Verkündigung ist ein starker Schutz und eine starke Rüstung. Glauben, natürlich, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es hat die Substanz, dass es unserem Geist Wachstum gibt, Kraft gibt. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und dadurch, durch das Wort Gottes, entsteht der Glaube. Nicht durch Heilungen, Zeichen und Wunder. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Das ist wichtig, dass wir darauf achten, weil der Teufel weiß ganz genau, wie der heutige Mensch, der sehr visuell orientiert ist, funktioniert. Und er möchte ihm dem heutigen modernen Menschen, der so überfüttert ist mit Informationen und mit Eindrücken, er möchte ihm starke Erlebnisse bieten. Erlebnisreligion. Mystische Erlebnisreligion. Und das ist so gefährlich, weil es so faszinierend ist, so attraktiv ist, diese geistlichen Dinge, diese übernatürlichen Dinge. Und der Teufel weiß das und er freut sich darüber. Aber Gott sagt, das Allerwichtigste ist, was wir gerade vom Adnan gehört haben, bei der Begrüßung, das Wort Gottes, das Wort Gottes. Es gibt uns Kraft, es ist Geist und Leben, es ist unser Fundament. Glauben. Die nächste Rüstung ist Heil, dass wir verstehen, wir haben den Helm des Heils auf. Wir wissen, dass wir in Christus Jesus das Heil von Gott geschenkt bekommen haben. Wir haben das Heil, wir sind auf ewig geheiligt. Wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Wir sind auf dem Weg in den Himmel, wo die Straßen aus Gold sind und die Toren aus Perlen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Was für eine Freude, was für eine Hoffnung für uns. Wir müssen das uns immer wieder vor Augen führen. Das, was Gott uns verheißen hat. Das Wort Gottes natürlich. Das ist eigentlich das Fundament. Okay. Weiter geht's, Frank. Weiter geht's. So, wir lesen jetzt im 2. Timotheus 3,13: Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Menschen, wir werden es nachher gleich sehen, wie unterscheiden wir den wahren Diener Gottes und falsche Diener Gottes, wahre Propheten, wahre Apostel, wahre Diener Gottes von den Falschen. Wie unterscheiden wir die wahre Lehre von der falschen? Und wenn wir jetzt diese Warnungen der Bibel sehen, dann sehen wir, wie ernst das ist. Wie ernst das ist. Wir dürfen nicht schwelgern in einem religiösen Sirup mit Event-Religion, sondern wir müssen uns immer wieder aufrütteln und müssen sagen, hellwach, sei hellwach, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Der Teufel möchte dich überwinden mit allem, was ihm möglich ist. Wenn er dich selber nicht ausnocken kann, wird er deine Frau oder deinen Mann angreifen. Denk dran, der Teufel gibt keine Ruhe, der braucht keinen Schlaf und gar nichts. Tag und Nacht wirkt er. Und aus eurer eigenen Mitte, schau mal her, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, auch Frauen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abzuziehen hinter sich her. Frank, du musst auf mich schauen. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Hey, wenn du sagst, pass mal auf, du bist ein elender Sünder. Du musst umkehren und Buße tun. Und du kannst nicht Jesus in dein Herz einladen. Jesus fordert alles, dein Leben. Aber das wollen die Menschen nicht hören. Die wollen hören ganz was anderes. Die wollen hören, nee, du hast jetzt Jesus in dein Herz eingeladen. Jetzt hast du den Namen Jesus als Generalvollmacht und den Heiligen Geist als Overdrive oben drein. Und jetzt kannst du unabhängig von Gott alles, dem Glaubenden ist alles möglich. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir brauchen nur noch unseren Glauben und nur noch den Heiligen Geist. Aber wie war es bei Jesus? Nächtelang durchgebetet, auf den Willen des Vaters gehört. Hören wir überhaupt noch die Stimme Gottes, bei dem, was alles an Stimmen auf uns einstürmt täglich? Haben wir die Zeit noch? Nehmen wir uns die Zeit, auf Gott zu hören, in der Stille?
So, 1. Timotheus 4 geht es gleich weiter. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Aha. Ah ja, 1. Timotheus 4, lies es selber. Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, wie? Haben betrügerische Geister und Dämonen jetzt Eingang in die Kirche? Ja, natürlich. Wo lebst denn du? Der Teufel kommt ja nicht mit Schwefelgestangen und mit Hörnern. Am liebsten steht er ja da oben mit, als Engel des Lichtes durch seine Diener und kommt mit dem Wort Gottes. Aber er verdreht es natürlich. Geschickt macht es. Bei Jesus hat er es auch genauso gemacht. Es steht geschrieben. Und Jesus sagt, es steht aber auch geschrieben, mein lieber Teufel. Er kommt mit dem Wort Gottes, nicht mit Schwefelgestank und Hörnern. Und er kommt mit Irrlehre, das, was uns in den Ohren kitzelt, was so attraktiv ist. Weil unser Leben jeden Tag ans Kreuz zu bringen, das ist unattraktiv. Also, wenn wir hier wahrscheinlich jeden Sonntag einen Heilungsgottesdienst und mit geistlichen Halligalli machen würden, dann wäre der Raum längst voll, schätze mal. Aber wenn wir sagen, hey, es geht um die Wahrheit. Ändere dein Leben. Du hast dein Leben Jesus übergeben. Das ist wenig attraktiv. Aber das ist die einzige Chance. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Wenn dein altes Leben nicht stirbt, gibt es für dich keine Auferstehung. Verstehen wir das? Ohne Kreuz keine Auferstehung. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wer ist denn der Auserwählte? Du und ich. Der Teufel wird nicht ruhen, um uns zu verführen, um uns von Gott, dem Vater, wegzubringen, hin zu den geistlichen Wirkungen. Und wenn wir das nicht unterscheiden können, woher diese geistlichen Wirkungen kommen, sind wir höchst gefährdet, weil das ist ja sehr attraktiv, das ist ja aufregend. Und kein Wunder, der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. 2. Korinther 11, 14. Es geht weiter. Unterscheidung der falschen Propheten. Wie können wir jetzt diese falschen Propheten, die uns diese Irrlehren bringen, unterscheiden? Zunächst einmal die falschen Propheten und dann ihre falsche Lehre. Das müssen wir unterscheiden lernen, damit wir mündig werden, damit wir unterscheiden können. Weil der Teufel ist geschickt, er ist intellektuell viel cleverer als wir alle zusammen. Wir brauchen den Heiligen Geist und das Fundament des Wortes Gottes, damit wir uns gegen diese listigen Anschläge des Teufels wehren können. Unterscheidung der falschen Propheten. Sie stellen sich selbst in den Mittelpunkt. Da kommt der Große, jetzt habe ich gehört letztes Mal von jemandem, da gibt es jetzt einen ganz neuen, der kommt, der verlangt eine Gage von 10.000 Euro und der steht nur 5 Minuten da und sagt gar nichts und schaut die Menschen an. Und schaut die Menschen nur an. Steht da, 5 Minuten und dann geht er wieder. Und jeder ist im Herzen überwältigt. Der ist jetzt total, der hat mich total überwältigt. Durch den Blick, das war Gott selber. Sie stellen sich selbst in den Mittelpunkt. Sie suchen ihre eigene Ehre. Das ist der nächste Punkt. Welche Ehre wird hier gesucht? Die Ehre von unserem Herrn Jesus Christus? Oder meine Ehre? Geht es um mich? Bin ich der große Prophet? Sie handeln unabhängig von Gottes Willen und orientieren sich an dem Willen der Menschen, an dem, was sie hören wollen, um sie an sich zu binden. Das heißt, wenn ich euch an mich binden möchte, dann werde ich das sagen, was ihr gerne hören wollt. Dann werde ich sagen, Michael, du wirst wahrscheinlich, ich habe gesehen in einem Traum, die nächsten 3 Wochen einen riesen Auftrag, da geht es um 10 Millionen. Der Michael, der wird kommen, der wird schauen, dass er mit mir reden kann. Reinhold, wie kann ich, was sagt der Geist Gottes dir heute Nacht wieder rum? Ich bitte gleich morgen früh an. Wie kann ich die 10 Millionen reißen? Was muss ich konkret unternehmen? Ist ja klar, da haben wir die Bude voll. Sie werden an ihrem selbstsüchtigen, fleischlichen Charakter erkannt. Lies mal Galater 5, 19 bis 21. Lies mal das nach, weil der Herr Jesus sagt uns persönlich, an ihren Früchten werden wir sie erkennen. An ihrem Charakter werden wir sie erkennen. An ihrem selbstsüchtigen, fleischlichen Charakter. Es geht nur um sie. Und sie sind die großen Gesalbten von Gott direkt vom Himmel gefallen, so wie das Bild der Diana in Ephesus damals, direkt vom Himmel gefallen. Und jetzt steht er da, der große Prophet. Und alle huldigen ihm. Er stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Und ohne diesen Gesalbten geht gar nichts. Weil er hat nur die Salbung, wir nichts. Und das ist, was heute, was wir vorfinden, dieses Klerikersystem, der gesalbte Kleriker und die entmündigten Konsumchristen. Die jeden Sonntag kommen müssen, um irgendwie durch die Woche zu kommen und abhängig sind von dem Gesalbten. Und er muss ihnen jede Woche die Hände auflegen und jede Woche müssen sie das Übergabegebet sprechen. Und unmündig sind sie, unmündige Kinder. Ist ja klar, weil in dem Moment, wo ihr mündig werdet, könnte ja sein, dass Gott jemanden in den Dienst beruft und sagt, du, jetzt soll nicht mehr der Reinhold predigen und auch nicht mehr der Adnan, sondern du hast jetzt den Auftrag hier. Die sollen weiterziehen und im nächsten Ort der Gemeinde aufbauen. Du bist jetzt dran. Aber da muss man auch die Freiheit haben, von Gott loszulassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie werden an ihrem selbstsüchtigen, falschen Charakter erkannt. Unterscheidung der wahren Propheten. Wir haben uns jetzt den falschen Propheten angeschaut. Jetzt schauen wir uns den wahren Propheten an. Sie stellen Gott, den Vater, in den Mittelpunkt. Also das ist wichtig, sie sind auf Gott, den Vater, konzentriert. Sie beten zum Vater im Namen Jesus Christus. Sie bitten vom Vater im Namen Jesu Christi. Und sie bitten vom Vater, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes das auch ausführen können. Sie gehen zum Vater, der Vater. Von ihm kommt alles, vom Vater kommt alles. Durch den Sohn, über den Heiligen Geist. Sie suchen seine Ehre, sie suchen die Ehre Gottes und tun den Willen des Herrn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. So ist die Wirkungskette. Vom Vater geht alles aus, durch das Wort über den Heiligen Geist. Und so funktioniert das Ganze. Wir beten nicht zum Heiligen Geist, wir beten zum Vater im Namen Jesu Christi. Wir dürfen auch zu Jesus beten, aber wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass wir zum Heiligen Geist beten. Nirgendwo. Wenn du eine Stelle findest, sag es uns, dem Adnan und mir, dass wir das korrigieren. Immer wurde zum Vater gebetet und manches Mal zu Jesus in der Bibel. Sie werden an ihrem christusähnlichen Wesen und Charakter erkannt, steht auch im Galater 5, 22. Das heißt, die erste Frucht, die du in der Kraft des Heiligen Geistes bringst, ist, du wirst verwandelt in das Image deines Herrn Jesus Christus. Dein altes, egoistisches, fleischliches Leben ist mit Christus gekreuzigt und ein neues Wesen, das Gott in dir entwickelt hat, in der Kraft seines Geistes lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich habe mein Fleisch gekreuzigt. Wenn du dein Fleisch gekreuzigt hast, kann Gott in dir und durch dich leben. Und das ist Gottes Plan. Dass Gott in dir und durch dich lebt. Jesus Christus ist das Haupt und wir sind der Leib. Und jeder von uns ist ein Glied und du bist gebraucht. Wenn Menschen glauben, sie hätten eine Beliebigkeit, sie könnten zur Kirche gehen oder nicht zur Kirche gehen und in welche Kirche gehe, das ist auch schon wurscht. Wenn der nicht das predigt, was ich hören möchte, dann gehe ich woanders hin. Und wenn der wieder das nicht predigt, gehe ich wieder woanders hin. Also ich hüpfe da so von Frucht zu Frucht und sauge den Nektar, das, was ich hören will. Und wenn die was anderes predigen, dann bin ich weg. Ja, das, natürlich kann man das machen. Gott erlaubt uns das. Aber wir werden eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und wie beschämend wird das dann sein, wenn alles nichts mehr ist. Wenn nichts mehr ist. Gerade noch, dass wir unser Leben in die Ewigkeit retten. Aber nichts mehr. Keinen Lohn. Und die Bibel spricht so oft von Lohn. Und es geht um ewigen Lohn. Der Adnan wird uns nächste Woche da ein paar ganz interessante Aspekte sagen, um was es wirklich geht. Um was wir mit dem machen, was Gott uns anvertraut. Also wir haben keine Beliebigkeit, wenn doch Jesus das Haupt ist. und wir sind sein Leib und du bist ein Glied an deinem Leib, dann kannst du nicht sagen, nein, ich mag jetzt nicht mehr der linke Finger vom Gunti sein, ich mag jetzt der rechte Finger vom Sergio sein, weil der ist noch musikalischer, der rechte Finger vom Sergio. Ja, geht das? Ja, das geht eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Wie kannst du solche Entscheidungen treffen? Das geht nicht. Verstehen wir diese Beliebigkeit? Es gibt keine Verbindlichkeit. Das kann nicht sein. Wir werden das vor Gott verantworten. Das ist nicht so, dass wir sagen, ja, Gott schaut drüber weg. Gott schaut nicht drüber weg. Gott schaut nicht drüber. Er kann nicht drüber wegschauen. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Dafür hat er dir neues Leben gegeben. Um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes, nicht zur Unterhaltung und zum besseren Gefühl, zum Werk des Dienstes. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Wie unterscheiden wir die falsche Lehre? Mensch, ich habe noch richtig gut Zeit, ich kann euch ja noch richtig hernehmen, dran nehmen noch. Wie unterscheiden wir die falsche Lehre? Einiges haben wir ja jetzt schon gesagt. Dabei geht es um drei geistliche Irrtümer. Erstens einmal, ganz einfach, durch dieses mystische Übergabegebet bist du auf ewig gerettet. Es kostet dich nichts. Komm doch nach vorne, sprich doch diese Phrase nach und dann ist die Sache erledigt. Dann bist du ganz sicher im Himmel und dann bist du ganz sicher auf dem richtigen Weg. Ja, wunderbar. Wo lesen wir das in der Bibel? Wo hat der Petrus ein Übergabegebet mit jemandem gesprochen? Oder der Paulus? Ich lese es nirgends. Das haben wir eingeführt, dieses Übergabegebet. Was hat der Petrus gesagt? Tut Buße! Ihr seid verlorene Sünder! Ja, komm doch nach vorne, sagen wir. Sprich doch nach. Jesus, komm in mein Herz, du süßer Jesus. Halleluja. Welche Irrlehre. Ich möchte nicht zynisch sein, aber welche Irrlehre. Gott macht dich materiell reich und heilt alle deine Krankheiten. Du wirst keinen Verschleiß mehr, du wirst dann nicht mehr alt, du stirbst dann 20-jährig. Nimm du dich weg. Gott stattet dich mit einer Generalvollmacht durch den Namen Jesus Christus aus. Der Heilige Geist unterstützt dich dabei. Und ich sage das nicht so einfach daher. Ich lese sehr gerne aus dem 18., 19. Jahrhundert jemanden, der unglaubliches Offenbarungslicht hatte. Aber genau an dem Punkt hat ihn der Teufel erwischt. Auch die Brüder. Die Brüder hat der Teufel erwischt durch Hochmut. Was die Brüder an Reformation durchgesetzt haben, das ist gigantisch, welche Offenbarungslicht Gott ihnen gegeben hat. Aber sie sind gescheitert an der Hochmut. Die haben zum Schluss gesagt, unsere Lehrlinge sind gescheiter als die Bischöfe in den Kirchen. Hochmut. Also wir sehen, wir müssen so aufpassen. Der Teufel wird dann sagen, ja, jetzt du hast die volle Erkenntnis. Und dann erwischt er dich doch. Da musst du aufpassen. Und darum müssen wir aufeinander Acht geben. Wenn wir hier einem Irrtum unterliegen, bitte hilf uns, diesen Irrtum zu erkennen. Wir brauchen dich, du hast eine Gabe von Gott. So, wir fassen diese drei Irrtümer zusammen. Durch die Generalvollmacht bist du dann in der Lage, unabhängig von Gott, gestützt auf deinen eigenen Glauben. Du brauchst nur noch deinen Glauben. Den Glaubenden ist ja alles möglich. Gestützt auf deinen eigenen Glauben und mit geistlicher Kraft, der Heilige Geist gibt dir die Kraft, das, was du im Glauben befiehlst und aussprichst, dass es zustande kommt. Was die Menschen wollen und was dich in den Mittelpunkt stellt. Die Menschen wollen Heilung. Und wenn du sagst, nächsten Sonntag haben wir Heilungsgottesdienst, dann kommen die. Natürlich kommen die. Und dann legst du die Hände auf und sagst, sei geheilt in Jesu Namen. Dann fällt der eine, fällt um, der andere gackert, der andere kichert. Und viele Dinge passieren dann. Aber die Frage ist, hat Gott dir gesagt, im Gebet hast du dir Zeit genommen, hat Gott dir gesagt, lege dem Sergio die Hände auf, dass aus diesem Südamerikaner ein Deutscher wird. Ja, das kannst nur du. Das kann ich. Nein, der Herr hat ihn als Südamerikaner geschaffen mit all seinen Stärken, die er hat. Und wir dürfen uns freuen, wie musikalisch der Kerl ist. Aber er wird kein Deutscher.
Und wir freuen uns, dass du uns so flankierst, so ergänzt, Sergio. Du bist für uns ein Phänomen. Einfach, du kommst aus einer anderen Welt. Und die Kerze. Vielen Dank. So müssen wir aufeinander Acht haben, gell? Also, Zusammenfassung dieser drei Irrtümer. Durch die Generalvollmacht bist du in der Lage, unabhängig von Gott, gestützt auf deinen eigenen Glauben, der geistlichen Kraft, genau das zu tun, was die Menschen von dir erwarten und wollen. Und das ist klar, natürlich bist du dann im Mittelpunkt. Komm her zu mir, lege dir die Hände auf. Und dann die 10 Millionen Auftrag, komm nach vorne. Komm nach vorne. Der Jungbrunnen Burkhard, komm nach vorne. Du wirst hüpfen wie ein Rehlein. Und das stellt dich natürlich in den Mittelpunkt, ist ja klar. Jetzt ist nicht mehr Jesus im Mittelpunkt oder gar der Vater, jetzt bist du der Mittelpunkt. Und wo du hinkommst, hey, dann Riesenplakate, der Reinhold kommt nächsten Sonntag. Heilungsgottesdienst. Wie schön, Herr. So, wir schauen uns die wahre Lehre an, Frank. Hau drauf, hau in die Tasten. Unterscheidung der wahren Lehre. Dabei geht es um die drei geistlichen Wahrheiten. Du und ich, wir sind verlorene Sünder, die aus Gnade gerettet sind. Es kostet dich, dein und mein Leben. Wir sind aus Gnade gerettet und es kostet dein und mein Leben. Das ist die Wahrheit. Du musst Buße tun, umkehren zu Gott. Jesus ist nicht der süße Jesus, der dir zur Generalvollmacht zur Verfügung steht. Und wenn er dich ärgert, du hast ja immer noch seinen Namen. Das ist wie die Scheckkarte, sagt jemand. Das ist wie die Scheckkarte. Auf dem Konto kannst du so viel abheben, wie du möchtest. Das ist nie auf Null. Was für eine Chance. Der Name Jesus ist wie eine Scheckkarte von einem Konto, das du nie auf Null stellen kannst. Hey, ist das cool? Ist das cool? Du musst Buße tun und umkehren zu Gott. Jesus ist dein Herr. Er ist nicht dein Sklave und der Heilige Geist der Flaschengeist. Er ist unser Herr. Und es kostet dein altes, egoistisches Leben. Aber du hast ein Leben aus Gott, das um so viel höher ist. So viel höher ist, so viel wahren Frieden hat und Freude auch in den Umständen hat. Denkt an letzte und vorletzte Woche, an das Wort für die Woche. In allen Umständen haben wir einen geistlichen Frieden, eine geistliche Freude, wo die Welt verzweifelt. Es ist eine geistliche Frucht, Liebe, Freude, Frieden, geistliche Frucht. Du gehörst Gott und er wirkt durch dich, wie er will. Ah, jetzt haben wir es verstanden. Du gehörst Gott und Gott wirkt durch dich, wie er will, nicht wie du möchtest oder wie die Menschen möchten, damit sie gern wiederkommen. Sondern er wirkt durch dich, wie er will, weil dein Leben ihm gehört, weil er in Christus Jesus am Kreuz sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und jetzt gehörst du Gott, wir gehören Gott, wir sind erkauft für Gott. Und nicht Gott gehört uns. Verstehen wir die Schizophrenie? Ist eigentlich fast das Gleiche. Aber die Vorzeichen stimmen nicht. Die Vorzeichen stimmen nicht. Zusammenfassung dieser drei Wahrheiten. Wir sind vollkommen von Gott abhängig und seinem Willen gehorsam. Gott offenbart uns, was er tun will und wir bitten ihn darum, dass er es tut. Verstehen wir, was Gebet bedeutet? Wir ziehen uns zurück. Wir nehmen uns Zeit für Gott in der Stille und beten zu Gott um eines, dass er uns seinen Willen kundtut. Und dann möchte Gott eines, dass wir seinen Willen, den wir verstanden haben, zu ihm beten, weil Gott handelt nicht, außer wir bitten uns. Weißt du warum? Weil er sich beschränkt hat. Er wird handeln, wenn Jesus wiederkommt. Aber momentan handelt er durch den Leib Christi und das bist du und ich. Gott handelt nicht in dieser Welt. Es sei denn, du bittest ihn drum. Und das ist wichtig. Gebet funktioniert in der Stille, reden wir mit Gott. Gott sagt uns, was er auf dem Herzen hat. Wir studieren, wir lesen betend die Bibel und setzen dann dieses Wort Gottes frei. Mein Wort, sagt der Herr, wird nicht leer zu mir zurückkehren. Mein Wort, es ist sein Wort, er hat uns sein Wort gegeben. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, wenn wir es beten zu ihm, sondern wird ausrichten, wozu ich es gesandt habe. So funktioniert Gebet. Nicht, weil Menschen kommen und sagen, ich brauche Heilung. Burkhard möchte wie ein Rehlein hüpfen und sagt, Reinhold, leg mir die Hände auf, bet für mich. Ja, komm her, Burkhard, machen wir. Ja. Aber das ist nicht der Wille Gottes. So funktioniert es ja nicht. Ja. Nochmal zurück. Also wir sind vollkommen von Gott abhängig und seinem Willen gehorsam. Wir tun, was Gott uns sagt, nicht was Menschen wollen. Und wenn Menschen etwas wollen, dann müssen wir beten, dass uns Gott sagt, was der braucht, nicht was er will, sondern was er braucht. Gott, was braucht der Burkhard gerade? Die Gisela. Was braucht der Michael gerade? Gott, was braucht er gerade? Weil Gott gibt uns nicht das, was wir wollen. Die Clara und der Sergio werden der Amalia auch nicht das geben, was die will, sondern werden geben, was die braucht. Wenn wir den Kindern geben, was die wollen, das ist keine Liebe. Wir müssen ihnen das geben, was die brauchen. Na, ist ein Gebetsanliegen. Ein Gebetsanliegen. So, wir sind vollkommen von Gott abhängig und seinem Willen gehorsam. Gott offenbart uns, was er tun will. Wir bitten ihn dafür, dass er es tut und geben ihm dafür alle Ehre. Gott bekommt die Ehre, nicht du und ich. Wir erkennen an, dass wir der Leib Christi sind und jeder von uns ein Glied an diesem Leib ist, durch den Jesus seine Gemeinde baut. Keiner ist größer als der andere. Wir sind in Christus alle gleichwertig und von ihm geliebt. Gleichwertig sowieso, gleichrangig ist eine andere Frage. Gleichwertig sowieso, die Frage ist gleichrangig. Da muss ich euch vertrösten auf den nächsten Sonntag, da müsst ihr warten, bis der Adnan die Frage 4 beantwortet. Gleichrangig? Möchte ich heute nichts dazu sagen, wenn wir nächsten Sonntag hören. Eines möchte ich nur sagen, zu den lieben Frauen noch, zu den lieben Frauen. Ihr lieben Frauen, wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen geschaffen hat, den Menschen, und er schuf ihn als Mann und Frau. Und manche Übersetzung sagt, als Gehilfin. Ah ja, Küchengehilfin, Putzhilfe. Ah, alles klar verstanden, Herr Gehilfin. Aber, eigentlich müsste man es übersetzen als Gegenüber. Das ist die eigentlich richtige Übersetzung. Als Ergänzung, als Gegenüber. Er hat den Menschen geschaffen, als Mann und Frau, vollkommen gleichwertig. Und der Paulus sagt, hier ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freie, weder Mann noch Frau. Die sind total gleichwertig, gleichrangig. Und wir haben letzten Sonntag gehört, ich muss das einfach sagen, als Ermutigung für alle Frauen. Weil manches Mal da falsche Dinge auch unterwegs sind. Wenn doch Paulus sagt, dass die Gnadengaben der Heilige Geist austeilt, wem er will und wann er will, steht da drin, dass er das nur an Männer und nicht an Frauen austeilt? Nur an die Männer und wann er will? Nein, wem er will und wann er will. Sind da die Frauen mit dabei? Ja, natürlich. Und wenn Gott dir eine Lehrgabe gibt, eine Gabe als Evangelistin, dann übe diese Gabe aus, um Gottes Willen. Da macht Gott keinen Unterschied. Hier ist weder Mann noch Frau. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Diese Gleichwertigkeit sowieso und auch die Gleichrangigkeit. Keiner ist im Rang höher. Der Paulus sagt, wenn das Auge sagen würde, zum Fuß, ich brauche dich nicht. Das geht nicht. Das Auge braucht den Fuß, damit es dorthin bringt, um was zu sehen. Wir brauchen einander. Amen. Amen. So, ich bin mit meiner Sache jetzt am Ende. Ich möchte nur beten. Amen.
liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.